Habt ihr gestern Weihnachtsgeschenke ausgepackt? Bei uns ist einiges zusammengekommen, ganz viel, mehr als drei auf jeden Fall. Mit den Geschenken hatten wir es ja, mit diesen Weihnachten, die sind überall aufgetaucht in den Gottesdiensten, auch gestern wieder. Und eins der Geschenke, das ich ausgepackt habe, war ein Gruß von unserer Partnergemeinde in Feuchtwang. Ich hatte schon gesagt, zu gegebener Zeit werde ich etwas mehr darüber sagen. Ich habe es euch mitgebracht, dieses Geschenk. Das sind die Geschenke der Waisen. Und zwar haben die Geschwister in Feuchtwang uns so Pröbchen von den drei Geschenken hier draufgeklebt auf dieses Bild. Es ist übrigens echt. Wir wissen ja aus der Bibel, dass die Waisen mitgebracht haben Gold, Weihrauch und Myrrhe. Es ist echtes Gold hier drin. Echter Weihrauch und echte Myrrhe. Vielleicht haben wir manchmal gedacht, wenn wir davon gelesen haben in der Bibel, wozu eigentlich Gold, Weihrauch und Myrrhe, war doch ein Neugeborenes, da kann man doch andere Sachen viel besser gebrauchen, so Windeln und Babynahrung und vielleicht auch ein bisschen Geld. Aber diese drei Dinge, das sind alles Sachen gewesen, die man sehr leicht in Zahlungsmittel ummünzen konnte und dann konnte man sich all das kaufen, was man so brauchte für ein Neugeborenes. Darüber hinaus haben aber die drei Dinge auch symbolischen Wert. Und davon haben die Feuchtwanger geschrieben. Die Geschenke der Weisen werden in der Bibel nur genannt, aber nicht näher erläutert. Was bedeuten sie? Dazu hier einige Gedanken. Ganz praktisch waren es einfach drei wertvolle Dinge, die Maria und Josef veräußern konnten, um so ihre Flucht nach und in Ägypten zu finanzieren. Zudem haben Weihrauch desinfizierende und Myrrhe pflegende Wirkung, was in der damaligen Situation sicher hilfreich war. Symbolisch bedeuten die drei Geschenke wohl zunächst einmal das Gold. Das Gold steht natürlich für ein Königreich. Jesus Christus ist der König der Könige auf Erden und im Himmel. Und er ist das ewige und doch fleischgewordene Wort Gottes. Das Wort Gottes wird ja auch in der Bibel mit Gold verglichen, dass es besser ist als Gold. Dann das zweite, Weihrauch ist Hauptbestandteil des Räucherwerks im Gottesdienst. Und Gottesdienst ist das Stichwort, denn Jesus Christus ist der wahre Hohepriester, der Mittler zwischen Gott und Menschen. Und schließlich das dritte, die Myrrhe. Salböl, das Salböl des Priesters, Parfüm, aber eben auch die Salbe, mit der man Gestorbene einbalsamiert hat, die Leichen von Gestorbenen. Jesus Christus wurde das Lamm Gottes, indem er auf Golgatha am Kreuz für uns starb und seine Schuld und unsere Schuld für auf sich genommen hat. Das ist also die Bedeutung der Myrrhe. Mit diesen drei übrigens echten Geschenken wünsche ich euch außerdem Gold, Gottes Wort, möge euch wertvoller als alles andere sein. Weihrauch, auch ihr sollt Priester sein, betet Gott an und seid ein Wohlgeruch Christi, der Menschen auf Jesus Christus hinweist. Und Myrrhe, erfahrt die Freundlichkeit Gottes, der unser Freudenöl statt Trauer schenkt. Und wenn jetzt noch so manche Not ist, und wir sollen uns darüber sogar freuen, Ausrufezeichen, dann wartet doch auf uns eine herrliche, ewige Zukunft. Gott segne euch im Namen eurer Geschwister in Feuchtwang, Gerd Volker Malesser. Ihr könnt es euch nachher dann noch angucken. Ich weiß noch nicht, wo ich es aufhängen werde. Mal sehen. Drei Geschenke. Und mit den drei besonderen Geschenken habe ich natürlich nicht Gold, Weihrauch und Myrrhe genannt, sondern etwas anderes. Also der erste, der beschenkt worden ist, Weihnachten, es waren ja nicht wir, sondern das ist Jesus gewesen. Die Weisen sind gekommen, haben ihre Gaben gebracht. Aber dann werden wir auch beschenkt. Nicht nur von den Lieben, die wir kennen, die so Päckchen für uns gepackt haben, die uns Kärtchen geschrieben haben, sondern von Jesus selber. In der Weihnachtsgeschichte, bei Lukas steht nichts von Geschenken. In der Weihnachtsgeschichte nach Matthäus steht etwas von den Geschenken, denn da kommen ja die drei Weisen oder die Weisen aus dem Morgenland, ich glaube eine Zahl ist da gar nicht genannt, vor. Aber in der Weihnachtsgeschichte von Paulus, da kommen Geschenke von Jesus an uns vor. Weihnachtsgeschichte von Paulus, nie gehört, wo gibt's denn das? Ja, es gibt eine Weihnachtsgeschichte nach Paulus, so wie es auch von Johannes eine Weihnachtsgeschichte gibt, haben wir ja gestern gehört, auch heute wieder ein Teil, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, auch bei Paulus eine Weihnachtsgeschichte. Nämlich steht die Weihnachtsgeschichte nach Paulus im Galaterbrief in Kapitel 4, Vers 7. Die Galater, das waren ja die Gemeinde, die Weihnachten vergessen haben. Sie haben vergessen, was Weihnachten bedeutet. Und deswegen schreibt Paulus ihnen diesen Brief mit den 6 Kapiteln. Übrigens gar nicht in sehr weihnachtlicher Stimmung, sondern auch mit sehr viel Traurigkeit hat er diesen Brief geschrieben, denn er fand es sehr, sehr schlimm, dass eine Gemeinde oder mehrere Gemeinden gleich Weihnachten vergessen konnten. In diesen Sätzen heißt es, als aber die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Der wurde als Mensch geboren und dem Gesetz unterstellt, um alle zu befreien, die unter der Herrschaft des Gesetzes standen. Durch ihn wollte Gott uns als seine mündigen Söhne und Töchter annehmen. Weil ihr nun Gottes Söhne und Töchter seid, gab Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz. Der ruft aus uns, aber Vater. Du bist also nicht länger Sklave, sondern mündiger Sohn oder mündige Tochter. Und wenn du das bist, dann bist du nach Gottes Willen auch Erbe. Du bekommst, was Gott Abraham versprochen hat. Das ist nach der Übersetzung der Guten Nachricht. Und wenn wir genau hineinschauen in diese Sätze, dann entdecken wir auch 3 bis 4 Geschenke, die durch Jesus Christus in diese Welt hineingekommen sind. 3 bis 4 Geschenke und auf 3 möchte ich hinweisen. Das erste Geschenk ist der unverdiente Freispruch. Habt ihr einen Freispruch verdient? Habe ich einen Freispruch verdient? Manchmal fragt man sich, was soll ich mit diesem Geschenk? Ich kann da nichts mit anfangen. Oder das habe ich alles längst oder ist irgendwie überflüssig. Brauche ich einen Freispruch? Ich habe mir doch wohl nicht zu Schulden kommen lassen. Ich meine jetzt nicht einen Freispruch vor dem Amtsgericht in Mannheim. Ich glaube, Mannheim ist für uns zuständig. Oder ist es Heidelberg? Ich weiß es nicht. Hatte mit diesen Institutionen noch nichts zu tun. Wir müssen uns alle einmal vor Gott verantworten. Und dann fragt er uns, was hast du mit deinem Leben eigentlich gemacht? Und es gibt eigentlich nur ganz wenige, die sagen, ich habe zwar dies oder jenes falsch gemacht, aber im Großen und Ganzen war es doch recht so. Mein Leben war in Ordnung. Ich glaube nicht, dass viele unter uns sind, die das so sagen würden. Die meisten haben in ihrem Leben doch wohl ihre kleinen und großen Geheimnisse, wo gar nicht viel drüber geredet wird, wenn dann nur im intimsten Kreise, wenn überhaupt. Und diese Geheimnisse, die sind so schlimm, dass sie noch nicht einmal den Mut haben, sie für sich selber recht einzugestehen und sie ans Licht zu bringen, um ihrer Schuldgefühle einen Test zu unterziehen, ob es möglicherweise auch unberechtigte Schuldgefühle sind. Allein die Möglichkeit, es könnte echte Schuld darunter sein, verhindert das, dass sie es ins Licht bringen. Es gibt zuverlässige Maßstäbe für echte Schuldgefühle. Es gibt die Gebote in der Bibel. Das erste Gebot lautet, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das heißt, nichts anderes soll dir in deinem Leben wichtiger sein als Gott, denn er ist dein Schöpfer und er ist dein Befreier. Von ihm kommst du her, auf ihn gehst du zu. Ist das so gewesen in deinem Leben? Oder war da vielleicht etwas anderes wichtiger? Kam nicht nur vor im Leben, es kommen viele Dinge vor im Leben, sondern sind sogar wichtiger. Treten an die Stelle Gottes. Ist es dein Geld gewesen, dein Beruf, deine Familie, dein Garten, dein Hobby oder sonst irgendetwas? Die anderen Maßstäbe lassen sich nachlesen in der Bibel. Wer zu Hause einmal seine Bibel aufschlagen möchte, 2. Mose 20, die Verse 1 bis 17, da sind wir an der richtigen Adresse, sind die 10 Gebote. Nur noch vielleicht ein anderes Gebot, das 8. Du sollst kein falsches Zeugnis gegen deinen Nächsten sagen. Hast du immer die Wahrheit über den anderen gesagt oder vielleicht übertrieben in negativer Weise? Hast du dich selber durch die eine oder andere Lüge in ein besseres Licht gestellt? Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das Schlimme ist, dass es sich hierbei nicht um Ausrutscher handelt. Das kann ja mal passieren, wenn man irgendwo in feiner Gesellschaft ist, dass man das ein oder andere verkehrt macht, dass man die Gabel an die verkehrte Stelle hinlegt. Das sind Ausrutscher. Das Gesetz hält mir ewig vor, dass es keine Ausrutscher sind, sondern dass wir Wiederholungstäter sind. Ja, dass wir sogar Gewohnheitstäter sind, ohne Besserungsaussichten, weil die Sünde Herr in unserem Hause ist, sich einquartiert hat. Das ist das Schlimme. Und das Gesetz, Gottes Gebote, mein innerer Gerichtshof, das hält mir ewig, ewig vor, du solltest dich was schämen für dein Leben. Sei froh, dass das nicht im Licht ist. Das sind die Menschen, die das Gesetz Gottes übertreten haben. Sie haben keinen Freispruch verdient, weil sie Wiederholungstäter sind, weil sie Gewohnheitstäter sind. Es ist nicht leicht, sich das einzugestehen. Es geht Paulus in seiner kleinen Weihnachtsgeschichte übrigens nicht darum, Angst vor Knecht Ruprecht mit der großen Rute und dem Sack zu machen. Er möchte vor allen Dingen seinen lieben Galatern zeigen, dass Weihnachten geworden ist. Das bringt die Wende. Jesus ist dazu geboren, um uns frei zu machen von der Hypothek des Gesetzes, die über uns allen lastet. Wie geht das? Bei Gott müssen wir nicht selber unsere Schuld tragen. Bei Gott kann ein anderer meine Hypothek, meine Schuld übernehmen. So wie wir es ja auch erleben, dass ein anderer zum Beispiel für uns eine Geldstrafe übernehmen kann. Gerade hat einer vielleicht Führerschein gemacht und hat gerade auch so übersehen oder vergessen, dass in der Ortschaft doch 50 überwiegend gefahren wird und sind dann doch 65 oder 70 geworden. Es ist ein Knöllchen gekommen. Ach, und da sagt die Oma, ach ja, merk dir das aber in Zukunft und gib mir doch den Überweisungsträger. Und dann ist die Sache erledigt. Ein anderer hat die Strafe übernommen. So ist es auch bei Gott. Jesus hat die Strafe für uns übernommen. Der wurde als Mensch geboren und dem Gesetz unterstellt, um alle zu befreien, die unter der Herrschaft des Gesetzes standen. Er hat uns befreit. Das heißt, er hat den Schuldspruch Gottes auf sich genommen, obwohl er der Einzige war, der sich nichts hatte zu Schulden kommen lassen. Jesus hätte ja nicht am Kreuz sterben brauchen. Er hat ja auch nichts zu tun mit unserer Schuld. Aber er hat es getan für uns. Jesus hat die Verantwortung für alle unsere Schuld übernommen. Wir schauen rein in unser Leben, sehen all die richtigen, zutreffenden und auch die verkehrten Schuldgefühle. All das können wir Jesus übereignen, können wir ihm bringen. Wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir uns von ihm beschenken lassen, dann wissen wir, wir sind frei, nicht weil wir bessere Menschen sind, sondern was Jesus für uns getan hat, das nahm seinen Anfang in der Krippe. Und deswegen dürfen wir Weihnachten nicht vergessen, deswegen dürfen die Galater Weihnachten auch nicht vergessen. Dürfen wir mal die nächste Folie gerade sehen? Ja, danke. Der unverdiente Freispruch, das war Geschenk Nummer 1. Geschenk Nummer 2, zweites Geschenk, die direkte Vaterbeziehung. Dazu habe ich eine Geschichte gefunden, ich lese sie vor. Ein König sagte zu seinem Diener, der Christ war, ah, du hast das immer mit deinem Gott, deinem unsichtbaren Gott, wie du sagst, ich will Gott sehen, zeig ihn mir. Und er antwortete, schau in die Sonne. Ah, soll ich blind werden? Fragte er empört. Der Diener antwortete, eben darum hat sich Gott verhüllt in ein Kind. Da kannst du ihn sehen. Du siehst ihn nirgends sonst als in diesem Kind. Der König fragte weiter, ja, und was tut dein Gott? Der Diener antwortete, lass uns die Kleider tauschen. Und nach anfänglicher Ablehnung gab der König nach. Was für ein Bild. Der König in Lumpen und der Sklave im Ornat. Das tut Gott, antwortete der Diener. Der König fragte weiter, warum tut dein Gott das? Verstehe ich nicht. Was soll das? Der Diener überredete den König zu einer kleinen Bootsfahrt. Und während der Fahrt warfen zwei Mitfahrer eine Puppe, die in die Kleider der königlichen Prinzessin gehüllt war, über Bord ins Wasser. Ohne zu zögern sprang der König hinterher. Es war doch seine Tochter. Und als der König dann triefnass wieder im Boot war, so völlig empört und außer sich, antwortete der Diener, darum tat Gott das. Weil wir doch seine Kinder sein sollen. Soweit eine kleine Geschichte. Sie zeigt uns, wie groß die Liebe Gottes ist. Er selbst ist zu ihnen gekommen, zu den Menschen, um sie zu retten. Durch Jesus ist er Mensch geworden. Und darum ist er so uns ganz nahe gekommen. Der König wusste, ich kann jetzt die Prinzessin nur retten, wenn ich hinterher springe. Dann nützt es nichts, ein neues Gesetz herauszugeben oder irgendetwas zu verfügen. Ich muss hinterher. Und wenn wir uns an Jesus halten, dann können wir diese Nähe erfahren. Dann sind wir Kinder Gottes. Als aber die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, der wurde als Mensch geboren und dem Gesetz unterstellt, um alle zu befreien, die unter der Herrschaft des Gesetzes standen. Durch ihn wollte Gott uns als seine mündigen Söhne und Töchter annehmen. Er wollte uns adoptieren, um es in einem Wort zu sagen. Paulus schreibt in unserem Predigttext, dass wir die Kindschaft empfangen haben und dass wir durch Gottes Geist aber lieber Vater sagen können. Auch so ein Geschenk. Und aber ist jetzt nicht zu verwechseln mit dieser Popgruppe, die es in den 70er Jahren mal gegeben hat. Die Älteren unter uns erinnern sich noch. Kinder Gottes dürfen Papa sagen, denn auf Aramäisch bedeutet aber Vater. So haben kleine Kinder zu ihrem Papa gesagt, aber. Das war in der Regel das erste Wort, kann ich mir auch vorstellen, aber ist nicht so schwierig. Kinder Gottes dürfen also Papa sagen. Nicht, weil Gott so papamäßig kumpelhaft wäre, das stimmt schon, dass die Engel singen heilig, heilig, heilig. Ist der Gott, der Herr Zebaoth, sondern sie dürfen Papa sagen, weil seine Liebe so groß ist. Können wir uns das vorstellen? Zu dem Herrn aller Herren, zu dem Schöpfer des Universums, Papa sagen zu können. An wichtige Leute kommen wir gar nicht ran. Unser Bürgermeister hier in Hemsbach, das schaffen wir noch. Er ist ja auch manchmal auf Geburtstagen zu sehen oder wenn Hochzeiten sind, wenn ein Verein Jubiläum hat. Aber bei der Bundeskanzlerin, da wird es schon sehr, sehr schwer. Da haben wir gar keine Chance. Wenn wir sie anrufen wollen, dann landen wir nur bei einem Sachbearbeiter vierten Grades im Bundeskanzleramt oder bei einem Anrufbeantworter. Anders ist es, wenn Sohn oder Tochter anrufen. Der Sohn braucht nur zu sagen, kann ich mal mit meinem Papa sprechen oder hat gleich schon die Durchwahlnummer. Wenn ich mit einem sehr vertrauten Menschen rede, dann kann ich auch das sagen, was ich sonst nicht erzähle. Keinem. Wie ich über mich selber denke und was mich verletzbar machen würde, wo ich riskiere, dass dann doch am Ende über mich hergezogen wird. Da brauche ich keine Angst haben, dass er mir nicht zuhört oder sagt, das will ich jetzt nicht hören oder schäm dich was. Wenn ich Gottes Kind bin, kann ich ihm alles sagen. Dann kann ich mein Herz vor ihm ausschütten. Und ich brauche nicht denken, dazu ist er viel zu heilig und ich bin viel zu schmutzig dafür. Wenn wir das in Weihnachten hineinlegen wollten, darum ist Weihnachten geworden, dass Gott ein Vater für uns geworden ist und dass wir unser Herz bei ihm ausschütten können, dann ist viel gewonnen. Das ist nicht das Schlechteste. Mein Herz ausschütten, ich finde das so ein wunderbares Bild. Ich kann ja mein Herz nehmen wie so ein Beutel und kann gucken, was nehme ich raus, dies nehme ich raus und das nehme ich raus und das, nein, das lasse ich lieber drin und mache den Beutel wieder zu. Aber wenn ich mein Herz ausschütte, dann geschieht keine Vorsortierung, dann poltert wirklich alles raus, was drin ist, ohne jeden Vorbehalt. Und so möchte doch Gott sein für uns. Wenn wir seine Kinder sind, wir dürfen unser Herz bei ihm ausschütten. Das dritte Geschenk, umfassende Erbschaft. Erben kennen wir, Erben ist zweischneidig, einerseits schön, oh, auf einmal erfährt unser Guthaben eine wundersame Mehrung, lassen sich die ein oder anderen Wünsche erfüllen, aber andererseits kann auch die Trauer groß sein um einen Menschen, der mir sehr wichtig war und lieb in meinem Leben. Auch in dem Predigttext lesen wir was von Erben. Vers 7 steht, du bist also nicht länger Sklave, sondern mündiger Sohn und mündige Tochter. Und wenn du das bist, dann bist du nach Gottes Willen auch Erbe. Du bekommst, was Gott Abraham versprochen hat. Da wird den Kindern Gottes zugesagt, dass sie auch Erben sind. Sie können nicht nur ihr Herz ausschütten, sondern auch dürfen sie etwas erwarten. Was dürfen sie erwarten? Das Leben in der Ewigkeit, das jetzt schon begonnen hat. Der Heilige Geist, der in uns ruft, aber lieber Vater, der uns das Tag für Tag versichert, ja, du darfst bei deinem Vater im Himmel dein Herz ausschütten, auch das, was du sonst geheim hältst. Das ist schon eine Anzahlung auf dieses Erbe und ist in diesem Geschenk mit drin enthalten. Und dieses Leben ist anders als das, was wir kennen. Es ist ein umfassendes Erbe, das auf die wartet, die mit Gott und mit Jesus leben, die sich beschenken lassen an Weihnachten. Geerbt wird, wenn einer stirbt. Und ich habe immer so meine Probleme mit diesem Bild gehabt, weil ich so dachte, ja, Gott stirbt aber doch nicht. Ja, und das ist eben der Unterschied zum Erben hier auf der Welt. Es erben hier auf der Welt ja die, die noch leben. Und der, der stirbt, der hat nichts mehr. Der braucht ja auch nichts mehr. Beim Erbe Gottes ist es genau umgekehrt. Wer stirbt, der erbt. Der erbt ein ganz neues Leben. Ein Leben, das man mit Geld gar nicht kaufen kann. Ein Leben, in dem alles, was uns jetzt belastet, die ganzen Hypotheken, nicht mehr da sein werden, ohne belastendes Gesetz. Da gibt es auch keine Trauer um einen Verstorbenen und da gibt es auch keinen Streit wie sonst beim Erben. Da muss man nichts aufteilen. Wer erbt? Wenn jemand stirbt, dann erbt zunächst einmal der Ehepartner. Aber Ehepartner ist ja hier nicht vorhanden. Und dann, nach dem Ehepartner, kommen die Kinder. Das ist die gesetzlich vorgeschriebene Reihenfolge. Und wer erbt bei Gott? Auch die Kinder. Die Kinder Gottes sind. Die etwas von dem echten Weihnachten wissen, die mit Jesus leben und die sich von ihm diesen direkten Zugang zu Gott schenken lassen, die nicht glauben, ich muss mich jetzt ins Zeug legen und dann kann ich vielleicht irgendwo eine gewisse Beziehung zu Gott haben. Das ist nicht mehr nötig. In Jesus haben wir die ganze Beziehung zu Gott. Und das sollen die Galater wissen. Haben sie leider vergessen, sie sollen es wissen. Bei Gott können wir uns selbst entscheiden, ob wir seine Kinder sein wollen. Das ist übrigens ein Unterschied zum Kindsein hier im Irdischen. Ob wir zu Jesus gehören wollen oder nicht. Wir haben es ja gehört, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie tragisch. Wäre das nicht was für dich? Ein Kind Gottes sein und dieses ewige Leben erben, das jetzt schon beginnen darf, weil du den Heiligen Geist bekommst, der in dir ruft, aber lieber Vater, und du darfst bei diesem lieben Vater dein Herz ausschütten. Oder bist du damit zufrieden, dass du ein Cousin zweiten Grades bist und nur ab und zu dir ein bisschen frommes Lametta abholst für einen Weihnachtsbaum? Nur wenn wir echt Kinder Gottes sind, werden wir auch echt erben. Und dann ganz sicher. Und darum lasst euch zu Weihnachten nicht nur Geschenke schenken, die man in Papier wickeln kann. Ihr könnt euer Herz öffnen und Jesus einlassen. Als wäre das Herz, bildhaft gesprochen, die Krippe von Bethlehem. Und lass mich deine Krippe sein, haben wir gestern im Lied zum Ausdruck gebracht. In der Weihnachtsgeschichte von Johannes wird ausdrücklich darauf hingewiesen. Und ich möchte es abschließend noch einmal nahebringen. Er kam in das Seine, in diese Welt, zu dir und zu mir. Und die Seinen, Leute wie du und ich, nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, hoffentlich bist du dabei, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Amen.